wenn du eine Smart Shopping hast und du verkaufst im Sommer weniger, im Prinzip, das kennst du ja schon mal, wenn dir genau das Gleiche passiert ist, dann musst du... Schön, dass du wieder dabei bist bei einer Helmwolf-Podcast-Folge. Heute geht es um das Sommerloch. Wir reden aber auch um Listen, SEO, was man als Online-Shop-Betreiber jetzt so ein bisschen machen kann, wenn man ein bisschen Zeit hat und nicht so viel Bestellungen hat. Ich sag mal, im Juni, Juli ist halt, ich hoffe, du machst einen Sommersale. Wir haben noch ein paar andere Tipps hier, auf jeden Fall zum Thema Google Ads, zum Thema Geburtsanpassungen, ROAS jetzt im Sommer, was man da machen sollte. Ist eine knackige Folge hier innerhalb von 20 Minuten. Ja, aber Stefan berichtet auch noch über ein richtig paar coole Anekdoten aus dem Bereich Content-Marketing und Listen, was die bringen, wie Käufer darauf echt anspringen. Stefan hat heute leider ein bisschen schlechteren Ton, sagt da jetzt gleich kurz was zu, warum das so ist. Und jetzt geht's los. Stefan, du bist jetzt in deiner Drittwohnung oder in deiner Zweitwohnung? Wie war das?
Also offiziell ist meine Zweitwohnung, wo ich jetzt hier bin, weil ich habe ja noch, Moment, das ist meine Erstwohnung. Ich habe eine Zweitwohnung noch in Stuttgart angemeldet, bei meinen Eltern zu Hause. Das hat folgenden Grund. Mein Nummernschild auf meinem Auto ist SEO.
Okay, okay.
Also Stuttgart ist S, oder wie? Stuttgart ist S und durch den Wohnsitz meiner Eltern, wo ich halt als Zweitwohnsitz noch gemeldet bin, konnte ich schön SEO drauf machen. Und das heißt,
wie viel Zweitwohnsteuer zahlt man so in Stuttgart? 5%, 10%?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, kann ich dir nicht sagen.
Irgendwann kommen die, irgendwann klopfen die an die Tür. Das kann auch so nach 6, 7 Jahren sein.
Okay. Nee, ich zahle schon, also ich weiß nur nicht, wie viel das ist.
Okay, kein Ding, ja.
Genau, aber jetzt ist noch hier, ihr hört den Hall hoffentlich nicht zu stark, weil ich bin jetzt, wie gesagt, umgezogen und es ist noch nicht, sind noch nicht alle Möbel da, deswegen ist hier noch ein bisschen hallig und ich habe auch in dem anderen Räumen gerade noch ein bisschen Probleme, dort die Aufnahmen zu machen, deswegen wird es jetzt wahrscheinlich in der Folge etwas vom Ton her nicht perfekt sein, aber ich arbeite dran.
Ja, genau. Wir haben vorher ein bisschen ausgemacht, dass ich einfach ein bisschen mehr zum Thema heute rede so und Stefan, du lässt dich einfach berieseln oder so. Du kannst ja dann kannst mir ins Wort fallen, wenn ich Blödsinn quatsche. Also das Thema ist auf jeden Fall Sommerloch hier heute so, weil ich denke Juni, Stefan, wir sind ein bisschen spät, weil ich glaube Juni ist so mit einer der schlimmsten Monate, so habe ich das bei manchen unserer B2C-Kunden. War jetzt auch so, also viele Kunden sagen so seit 10 Jahren, Juni ist immer so der schlechteste. Manche sagen auch so, der Juli ist es, ne? Ich glaube, es kommt so ein bisschen auf die Branche an. Einfach so vom Umsatz her, du hast zwar einen Sommersale, oft rettet ein Sommersale den Juni, glaube ich auch, aber dann wird der Juli halt, der geht dann runter so, weil, ne, dann ist der Sommersale ja durch. Da muss man sich natürlich entweder eine Sale-Aktion ausdenken, erster Punkt, ne?
Es kommt halt extrem auf das Thema drauf an. Wenn du Surfbretter verkaufst, glaube ich, ist der Juni ziemlich gut.
Ja, richtig. Es geht voll um die Branche, glaube ich. Also ich glaube, wenn man Produkte verkauft, die so drinnen auch vor allen Dingen genutzt werden, oder geht es halt von Pflegeprodukten, Seifen, über irgendwelche Möbel, all solche Sachen, Autos. Ich meine, boah, so im Hochsommer ein Auto kaufen, ins Autohaus gehen, so, ich weiß nicht, ob das allen Bock bringt, so, ne? Also so, ich glaube, Juli ist nicht so der Kaufmonat, aber wenn du schon, wie du schon sagst, so Surfbretter, SUPs und so, ne? Mm. Geil, Hammer. Haben wir jetzt auch im Handel 4.0 Podcast, da machen wir so einen Use Case anhand von, warum sollte man Podcast als Online-Shop-Betreiber haben, und da gehen wir das auch nochmal anhand so von SUPs durch und dass man halt auch eine Community richtig aufbauen kann, indem man News rausbringt über Hersteller und neue Boards und so. Das kann man eigentlich nur im Podcast richtig geil machen. Wenn du ein Video machst, so, dann brauchst du Ewigkeiten und dann ist schon wieder nicht mehr aktuell, sobald das Video raus ist.
Ja, das ist ein cooles Thema. Ehrlich gesagt, ich habe auch letztes Jahr einen Kunden beraten in dem Bereich, also das macht schon Spaß, ja, wenn du diese ganze Thema irgendwie bearbeitet, sagen wir mal so. Ja.
Welches Thema meinst du jetzt gerade? Podcast oder SUP?
Nein, das SUP. Also. Nein, das ganze Serven und solche, diese ganzen Geschichten.
Ja, ist ein mega schönes Thema. Also einen Online-Shop im Bereich Surfen könnte ich mir auf jeden Fall auch vorstellen. Habe ich leider nicht die Zeit für. Aber ja, SUP fahren ist richtig geil. Viele denken, das ist nicht so schön, also macht nicht so viel Spaß, aber.
Weißt du, ganz kurz eine Anekdote. Ich persönlich finde meine Branche eigentlich, ich liebe Marketing, ja, und das ist voll mein Ding, aber von der Branche her würde ich viel lieber was anderes machen. Weißt du warum? Weil eigentlich, ich habe immer das Gefühl, jeder, der Marketing macht und der sagt, ich möchte jetzt irgendwas Eigenes machen, was macht er? Er macht Marketing. Verstehst du, was ich meine? So, wenn du irgendwie sowas hättest wie irgendwie eine komplett andere Branche, die halt total cool ist, kannst du dein Marketingwissen da ja auch einbringen. Du bist ja, ja auch in der Marketingbranche.
Ich wäre auch gerne, ja, ja, also ich merke so die letzten Jahre halt immer mehr, dass ich auch in der Sportbranche zum Beispiel oder ne, SAPs verkaufen zum Beispiel. Fände ich auch geil, ne? Also so, oder irgendwelche Sportprodukte, sag ich mal, aber die man noch selber nutzt, so, ne? Wo man sich reinfuchst, vielleicht eine Slackline in China fertigen lassen und die immer weiter. Oder in Deutschland fertigen lassen, noch geiler.
Weil du gerade gesagt hast hier, was du
noch besser, nee, China
weil du, da, weißt du, du kannst dann halt Content-Marketing, was wir ja hauptsächlich machen, machen in dem Bereich, wo du halt auch dein Hobby hast, ja, das ist halt schon cool. Videos machen in der Branche, Blogartikel schreiben, auf Messen gehen in der Branche, weißt du, was ich meine? Wir sind halt in der Marketingbranche und deswegen denke ich immer so, irgendwas in so einer anderen Geschichte wäre schon cool auch.
Ja, ich kann dich voll verstehen, auf jeden Fall. Definitiv, also es, wenn ich so zum Beispiel den YouTube-Kanal von dem SUPler sehe, der da jedes SUP testet, so, es ist sein Job, ne? Auf den See zu gehen und ein bisschen rumzupaddeln so und dann geil sich in Kameras reinfuchsen und so, ne? Und am Ende ist bringt den Leuten wirklich Mehrwert und du schaffst der Marke einen Mehrwert und du kriegst dafür Geld. Also es ist branded nice.
Absolute.
Ja, definitiv. Da meinte, witzigerweise, ich hoffe, ich darf das hier erzählen, aber Paul meinte neulich zu mir, die haben so einen Travel-Blog gestartet. Paul arbeitet ja bei uns, der macht viel mit Programmierung, viel mit Online-Shop aufsetzen und so weiter. Und Paul meinte so, ja, es war stressig, Instagram zu machen, während die eine Reise gemacht haben. Und ich glaube, es ist echt so stressig, wenn man damit anfängt, dann ist es besonders stressig. Aber ich glaube, es ist auch fies, einen Travel-Blog zu machen. Also wirklich nur über Travel. So, weil das ist ja so voll allgemein. Wenn du aber so sagst, so, ey, ich mache nur einen Blog über mein Herzensland. Das Land, was ich voll liebe, wo ich voll Bock drauf habe, immer mich darüber auszutauschen. Egal, ob ich da bin oder nicht da bin. Oder ich nehme irgendein Sportgerät und will mich darüber immer austauschen. Dann geht der Stress weg. So.
Das stimmt, ja.
Weißt du, also so, wenn ich jetzt Beauty-Bloggerin bin und ich versuche nur Kohle zu machen und mache mal irgendwie die Marke, dann mache ich die andere Marke oder mal mache ich Mascara und dann mache ich irgendwie hier Gesichtsreinigungscreme, Milch, sonst solche Sachen und mal das, mal das, mal das, mal das und dann mache ich noch einen Beauty-Roller, dann habe ich ja nicht mal richtig Bock auf die ganzen Sachen und dann verliere ich ja irgendwie die Sachen aus dem Auge und wenn ich aber nur sage, ey, ich mache Gesichtsmassagegeräte, Microneedling, irgendwie solche Sachen und kenne mich damit übelst aus, so dann fängst du an Spaß zu machen. Ich glaube, es ist ja.
Also was die, vielleicht können wir noch kurz abschiften zu Blogs und sowas, weißt du, ich bin mittlerweile der Meinung, oder was halt, doch früher war es anders, heutzutage ist wirklich so, dass Blogs oder Webseiten, so Magazine, eigentlich hauptsächlich nur aus SEO-Gründen gemacht werden. Oder die einzigste, also ich glaube, darüber haben wir schon mal gesprochen, du folgst ja eigentlich keinen Blogs mehr. Wenn du jetzt einen Blog findest, den du cool findest, dann suchst du, okay, wo haben die Social-Media-Channels? Ja, also ich bin absolut der Meinung, ich hatte früher auch einen ziemlich erfolgreichen privaten Spiele-Blog und dann einen super erfolgreichen kommerziellen Blog. Ja, das war einer der größten Blogs in Deutschland, wenn man es von den Zahlen her sieht. Und ich glaube einfach, dass die Leute nicht mehr Blogs abonnieren oder speichern und dann immer wieder schauen, ob es was Neues gibt, sondern sie wollen selber halt informiert werden, wenn es irgendwelche neuen Themen gibt und das geht eben über Social Media. Das heißt, Blogs ist eigentlich nur SEO aus meiner Sicht mittlerweile.
Das stimmt, oder über Produkte eben informieren, ne? Und da muss man ja gucken, okay, wenn jemand eingibt, SUP-Vergleich, dann willst du halt einen echten Vergleich haben, der auch lebendig ist, ne? Nicht nur so eine Liste, so bam, bam, bam. Also eine Liste ist auch cool so, ne? Aber
ja, aber die Listen funktionieren halt leider wie Sau. Also ich meine, ich war in der Branche tätig, ich weiß, dass die Listen waren das, was mein Geschäftsmodell mehr oder weniger abgegraben haben, weil wir hatten keine Listen, wir haben Blogartikel, es war wirklich ein Blog bei uns, ja. Die Leute haben keinen Bock zu lesen. Das wird nur für SEO gemacht. Und wie gesagt, die Vergleichsseiten funktionieren 10.000-mal besser, weil die Leute halt faul sind. Du kannst es natürlich alles in Online-Shops kombinieren, ja, aber ja. Grundsätzlich. Ja,
ich habe auch, stimmt, ich habe SAP-Paddel gesucht und ich wollte nur eine Liste. Ich wollte nur eine Liste. Ich wollte nur Platz 1, nur Platz 1, nur Platz 1. Das ist halt so krass, so, weil, ja, es funktioniert halt wirklich. Und das muss sich jetzt jeder hier natürlich, es ist ultra wichtiges Wissen für E-Commerce-Betreiber hier an der Stelle, die Google Ads schalten und so. Listen, Alter.
Absolut.
Das ist voll wichtig.
Ich habe auch mal eine Seite gehabt, die heißt Bestenlisten. Die Leute lieben Listen, ja. Also das können Vergleichstabellen sein oder Listen. Aber die haben, also wenn du viel Text hast, es gibt echt wenige, die das noch machen. Und ja, wie gesagt, 80% skippen nur den Inhalt durch, selbst wenn sie was kaufen.
Ja, ist ein geiler Tipp jetzt gerade, weil wir haben gerade auch einen Kunden, wo ich weiß, dass ich das, was wir hier heute besprochen haben, dass ich das auch anwende und ihm sage, ey, lass uns mal erstmal nur Listen machen, bevor wir ganz viel Blogbeiträge, weil wir, da starten wir gerade so ein Projekt, dass wir halt versuchen, die Produkte geil zu vergleichen.
Wobei ich sagen muss, ich habe gerade ein neues Projekt gestartet im Affiliate-Bereich. Das ist sehr interessant. Ich kann da nicht so viel erzählen, aber ich habe ja früher hauptsächlich mit Landingpages gearbeitet. Also im Sinne von, ich habe die Seite so gebaut, dass sie möglichst einfach zu handhaben ist und dass die Leute draufbleiben und so weiter. Und in einer Branche, und das ist in dem Bereich Infos und Bücher und Kurse und solche Geschichten, da funktionieren Artikel erstaunlich gut. Ja, also als Beispiel, wenn du jetzt eine Verkaufsseite für deine Online-Kurse hast oder sowas, ja. Also aus meiner Erfahrung funktioniert es nicht sonderlich gut, darauf Ads zu schalten, sondern da ist es wirklich gut, ein Artikel, ein Video, Informationen.
Auch Guides, ne? Wirklich Guides,
die man. Ja, genau.
Beratung. Okay, ey, wollen wir wieder zum Thema Sommerloch zurückkommen? Jo. Also ich meine, das hilft ja hier schon mal so, ey, wenn ich jetzt im Sommer nicht so viel verkaufe, was kann ich für ein Content machen? Mach Listen. Finde ich, ist ein guter Tipp. Passt wirklich.
Listen ist immer gut.
Passt ganz gut dazu. Also wenn du jetzt Zeit hast, weil du nicht so viel Ware rausschicken musst und so, Listen bauen und nächstes Jahr doppelt so viel verkaufen. Okay, also ich habe auf jeden Fall noch ein paar Google Ads ganz konkrete Tipps. Und zwar haben wahrscheinlich einige von euch auch Smart Shopping Kampagnen, denke ich. Wir testen gerade übelst viel, da kann ich erst später viel zu berichten. Da können wir vielleicht nächste oder übernächste Woche Folgen zu machen. Und zwar testen wir immer mehr diese Shopping Partner. Ne? Also es steht ja immer drunter, die Anzeige ist von Google, die ist von Smarketer, da gibt's noch ein paar Anbieter. Wenn ich jetzt mal, warte mal, ich gebe mal was ein, was gibt's noch? Du Shop gibt's hier, Smarketer, dann gibt's noch dieses Alter, so ein Vergleichsding. Also es sind im Prinzip alles Vergleichsseiten, aber die stellen das bereit und die sind dann die Bereitsteller und dann bezahlt man nicht mehr so viel Provision bei Google Shopping. Ich habe das System, da fuchsen wir uns gerade rein, aber das ist interessant auf jeden Fall und ich werde berichten, wie das bei uns läuft, dass wir andere Anbieter testen. Du kannst dann immer noch bei Google Shopping die Produkte einreichen. Du benutzt sogar noch das Merchant Center, aber es steht nicht mehr von Google und dadurch zahlst du weniger Provision und dadurch hast du halt Spaß Werbekosten, wenn du Shopping-Anzeigen schaltest. Okay, da werde ich drüber berichten. Das ist ein guter Tipp. Aber jetzt zum Thema Shopping zurück. Wenn du eine Smart Shopping hast und du verkaufst im Sommer weniger, dann musst du im Prinzip, das kennst du ja schon mal, wenn dir genau das Gleiche passiert ist, weil ich habe das bei manchen gesehen, bei manchen auch nicht, bei manchen haben wir relativ schnell reagiert auch. Wenn es im Mai zum Beispiel vor dem Sommerloch anfängt, so ein bisschen runterzugehen von den Verkäufen her, dann musst du, und jetzt kommt's, leicht den ROAS, den Zielroas dieser Smart Shopping anpassen. Also von zum Beispiel, wenn er bei 600 ist, dann gehst du runter auf 500. Am besten erstmal nur 550 oder so, aber ganz langsam runter und bloß nicht in zu großen Schritten runtergehen. Ne? Den Fehler haben wir auch schon oft gemacht, so, ne? Dass man dann doch zu schnell runtergehen will, weil man sich denkt, boah, kacke, jetzt geht's gerade runter, warum kommen nicht mehr so viel Verkäufe? Immer das Sommerloch im Kopf behalten. Wenn dein Kunde dir gerade auf die Füße tritt und sagt, ey, die Google Ads laufen gerade nicht so, irgendwas funktioniert nicht. Bloß nicht zu viel ändern, weil dann kommt der Algorithmus auch völlig durcheinander. Weil dann änderst du super viel, dabei liegt es halt einfach nur im Sommerloch und es ist völlig normal, dass weniger gekauft wird. Wenn du dann auch noch ganz viel Budget rausziehst oder reintust und ganz viele Parameter änderst, dann wird es relativ gefährlich. Also wenn du zum Beispiel smarte Suchnetzwerkkampagnen hast, geh ein bisschen mit dem ROAS runter, im Zielroas oder im Ziel-CPA, ein bisschen runtergehen, wenn er vorher bei, sagen wir mal, 30 Euro per Conversion war, der Ziel-CPA, oder sagen wir mal nur bei 10 Euro, dann geh mal hoch auf 15 Euro, aber auch nicht zu hoch, dann nicht gleich das Doppelte oder so, sondern wirklich nur mal so 50% hochgehen, beim Ziel-CPA oder vielleicht auch nur 25% hochgehen. Genauso ist es bei manuellen Geboten, da bist du ja so ein Fan von, Stefan, ne? Wenn du jetzt weniger Klicks bekommst und so, geh nicht irgendwie um 100% hoch. Das ist nämlich jetzt auch noch ein Tipp. Gebotsanpassungen. Auch Tagesgebotsanpassungen. Ich habe so viel getestet und ich kann eine Sache sagen. Wenn du zum Beispiel dienstags mehr verkaufst als sonst, dann mach Gebotsanpassungen von, sagen wir mal so, 10% auf den Dienstag, aber nicht 100%. Du hast deine Klickkosten nicht mehr im Griff. Wenn du zum Beispiel morgens zwischen 10 und 12 Uhr immer mehr verkaufst, dann mach bloß nicht irgendwie so eine 50-prozentige Geburtsanpassung, weil aus 1 Euro wird 1,50 Euro. Die Klickkosten, die wachsen dir völlig über den Kopf so. Mhm. Also ich bin nicht mehr so der Fan von manuellen Kampagnen im E-Commerce, muss ich sagen. Bei Dienstleistungen und so, zum Beispiel Agenturen und so, bin ich das schon, auch vielleicht bei Affiliate, so wie du, in dem Bereich, wo du auch oft aktiv bist, ne, da geht es mir auch oft um Klicks für bestimmte Keywords, also wenn ich das jetzt da Klicks haben wollte, die qualitativ sind, aber im E-Commerce ist halt echt so, da funktioniert einfach ROAS besser, weil tausende von Leute geben irgendwelche Hersteller am Tag ein und Google weiß einfach inzwischen so viel über die Leute und wann sie eher kaufen und wievielte Mal sie das eingeben und so, und da würde ich dann halt echt ROAS-basierte Kampagnen optimieren und da würde ich ganz langsam dann runtergehen vom Sommerloch, so im Ziel-ROAS. Weil wenn du den zu hoch machst, dann kriegst du ja keine Klicks mehr, weil es suchen ja weniger Leute, ja? Hm. Das heißt, du darfst den ROAS nicht nach oben setzen, dann wirst du gar nicht mehr ausgespielt. Wenn du ihn zu doll nach unten setzt, kriegst du zu teure Klicks und dann wirst du für Kacke rausgeballert. Das heißt, du musst ganz langsam nach unten gehen, so in, sagen wir mal so 50% oder am besten 25% Schritten beim ROAS.
Also was würdest du vorschlagen, wenn jetzt Leute weniger Verkäufe haben durch das Sommerloch, was sollen sie machen?
Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kampagne habe mit 300% Ziel-ROAS, ne, eine Suchnetzwerk oder eine Shopping-Kampagne, dann würde ich die langsam in 50er oder 25er Schritten nach unten machen, bis ich auf dem gleichen Niveau der Klicks bin. Ne? Bist du noch da?
Ja, ja.
Achso, du hast dich gemutet, ne? Hier wurde es auf einmal so still um mich. genau, also ich würde auf jeden Fall den ROAS leicht nach unten setzen, weil ansonsten wirst du halt zu wenig ausgespielt. Und dann sieht man halt auch, dass die Klicks voll nach unten gehen. Aber mein Tipp hier, nicht zu schnell nach unten gehen.
Ja, also ich habe mich damals auch immer stark geärgert, als ich dann morgens aufgewacht. Also das heißt stark geärgert. Aber wenn super Wetter war, habe ich schon immer gewusst, verdammt, es gibt jetzt heute 40% weniger Umsatz, ja. Ja, also vor allem sonntags, weißt du, wenn sonntags super Wetter war, habe ich immer gedacht, oh Mann, so ein Nerd war ich, ey. Andere freuen sich dann, cool.
Ja, ich finde halt wichtig, man muss auf jeden Fall wissen, Geburtsanpassungen ergeben wirklich nur Sinn, wenn man sie ganz leicht macht. Also es ergibt gar keinen Sinn, irgendwie zu sagen, boah, das Keyword, da biete ich irgendwie 100 Euro am Tag und eben mir ist ein Klick irgendwie so 1 Euro wert, also setze ich den Max-CPC auf 1 Euro. Ah, und morgens wird viel ausgegeben, dann mache ich mal hier 100% Geburtsanpassung. Dann bist du ja sofort bei 2 Euro. Das muss man sich immer wieder überlegen. Das in dem Zeitbereich, dann bekommst du übelst, dann hast du voll die hohen Klickkosten. Dann wird, manchen ist dann oft gar nicht so klar, weiß ich, warum dann so viel auf einmal, warum der CPC so weit oben ist. Ja, weil du Geburtsanpassungen nach oben hin hast. Da könnte man auch umdenken, so ein Tipp, dass man an den Zeiten, wo man eben nicht zu viel verkauft, da bin ich auch voll der Fan von, dass man da Geburtsanpassungen nach unten macht. Also, dass du, das ist eh besser, du kannst viel besser damit rechnen, dass du sagst, hey, mein Klick ist mir maximal 1 Euro wert. So, im Bereich Möbel zum Beispiel, ne? Maximal 1 Euro für einen Schreibtisch. Ich verkaufe Schreibtische, möchte maximal 1 Euro ausgeben für den Klick. Es ergibt keinen Sinn, in die Geburtsanpassung reinzugehen und dann irgendwie so 50% nach oben zu gehen, weil dann zahlst du ja 1,50 pro Klick. Das ist ja der Klick dir nicht mehr wert. So. Also, ne, also es ist so, das ist dämlich. Ergibt es mehr Sinn zu sagen, okay, abends möchte ich aber nicht so viel ausgeben. Also mache ich zum Beispiel nachts zwischen 11 Uhr und 4 Uhr morgens mache ich eine Geburtsanpassung von minus 30. Dass ich sage, nachts ist dann minus 70 Cent oder 50 Cent wert, ne? Ist eine coolere Strategie, immer nach oben zu korrigieren.
Hast du generell irgendwelche Einstellungen, die du bei Gebotsanpassungen für Kunden immer anwendest? Oder abhängig?
Ja. Man könnte, also sonntags ist mir auf jeden Fall bei B2C-Kunden immer übelst viel wert, so wie du es eben schon gesagt hast.
Ja.
Wir haben einige Kunden, die machen doppelt so viel Umsatz am Sonntag, auf jeden Fall. Dass man da auf jeden Fall irgendwie den, auch zum Beispiel den ROAS runter macht dann zum Beispiel am Sonntag ein bisschen, damit man noch mehr mitbietet, ne?
Der Witz ist ja, dass der CPA oder CPS, also der Cost per Sale, niedriger ist an so einem Sonntag, und Montag gehört übrigens aus meiner Sicht auch noch dazu, also teilweise es geht ein bisschen runter, aber Montag ist auch noch ziemlich gut, dass der CPL oder CPS deutlich günstiger ist. Es ist halt echt krass, wenn man überlegt. Ja, es ist nicht nur, dass die Leute dort mehr suchen, sondern sie konvertieren auch besser.
Sie kaufen auch mehr, weil sie irgendwie mehr Muße haben. So montags ist es auch immer ein bisschen besser. So, ich glaube, so bei den meisten von euch sind so die Donnerstag, Freitag und so, das ist ja nicht mehr so nice, ne? Ab Mittwoch geht's so ein bisschen runter. Obwohl Mittwoch, ja.
Doch Samstag war auch noch nicht schlecht bei mir eigentlich immer.
Bei manchen Businesses sehe ich, dass Samstags übelst gut ist und bei manchen noch nicht so.
Okay.
Ja, ich kenne zum Beispiel einen B2C-Händler, da ist Freitags und Samstags sind die schlechtesten Tage. Da ist Montag besser als Samstag, Dienstag und Sonntags ist super krass.
Sonntag ist sowieso immer am besten, ja. Am besten, wenn es schön noch verregnet und Sonntag ist, da geht's dann ab mit den Sales, ey.
Es sei denn, du bist halt ein B2B-Verkäufer.
Das stimmt.
Sonntags, dann sollte man Sonntags zum Beispiel komplett ausschließen. Und ich finde, dass man es dann halt auch so machen sollte, wenn du eine manuelle Kampagne hast. Dann würde ich vielleicht sogar sagen, wenn du sagst, ey, Sonntags verkaufe ich richtig viel, dass du dann vielleicht am Anfang, wenn du auch nicht so viel Werbebudget hast, dann sagst du einfach, die komplette Woche Geburtsanpassung, ja, wenn du manuelle Kampagnen hast, -50%, -90%, oder absolut, minus 90 ist schon wieder zu krass, weil dann brauchst du gar nicht bieten an den Tagen.
Wenn du kannst ja auch, ja, aber du kannst ja zum Beispiel auch mal testen, wenn du nicht so viel Budget hast. Nehmen wir mal an, du hast im Monat 200 Euro nur Budget, dann pack doch die 200 Euro nur in den Sonntag rein.
Schlau. Ja, wenn man echt nicht viel Budget hat, dann einfach nur sonntags Google Ads machen.
Ja, das habe ich, also wie gesagt, als es bei mir dann so war, dass die ROIs nicht mehr gestimmt haben im Affiliate-Bereich, also da haben dann die Amazon und es hat halt nicht mehr so sich gerechnet, dann habe ich alles ausgestellt bis auf sonntags, dann habe ich noch ein paar Monate oder Jährchen, ich weiß nicht, wie lange es war, konnte ich noch gut da mit was verdienen, ja, aber da ist halt immer so, dass es besser ist, das heißt, wenn du mit deinem Budget ein bisschen aufpassen muss und es sich nicht so gut rechnet, wenn du die anderen Tage nicht wirklich Gewinn machst, ja, dann halt alles am Sonntag rein. Und wenn es am Sonntag nicht funktioniert, ja, dann kannst du gleich lassen. Ich meine, ganz ehrlich.
Geil. Das ist nochmal ein guter Tipp hier auf jeden Fall. Richtig cool. Ich glaube, dabei belassen wir es auch, ne? Das reicht. Oder hast du noch einen Tipp auch für diese Sommerlöcher? Was kann man da noch so machen?
Ich würde einfach rausgehen und baden gehen. Das würde ich noch empfehlen.
Boah, die relativ gestressten E-Commerce-Betreiber, die jetzt gerade im Sommer doch stecken, die hören dir auf jeden Fall nicht mehr zu, sag ich dir.
Das ist wahrscheinlich.
Mach's wie Stefan und in 10 Jahren wirst du auch im Sommer einfach nur baden gehen. Ja.
Genau, das mache ich nämlich jetzt gleich nach dem Podcast.
Okay, Stefan, dann hau rein, geh schön baden.
Bis dann. Ciao, ciao. Schön mit dir.